SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kuhler, guten Tag. Die USA wollen reden, der Iran lässt auf sich warten. Kurz vor Ablauf der Waffenruhe ist immer noch nicht klar, ob die Iraner an einer neuen Verhandlungsrunde mit den USA teilnehmen. Die Positionen beider Seiten liegen immer noch weit auseinander. Lena Bodewein.
US-Vizepräsident Vance soll heute in die pakistanische Hauptstadt aufbrechen, das sagen Medienberichte. Eigentlich hatte US-Präsident Trump am Montag angekündigt, dass er schon Dienstag ankommen sollte. Aber weil sich beide Seiten immer wieder gegenseitig bedrohen, hat sich der mögliche Beginn von Gesprächen verzögert. Der Hauptstreitpunkt ist die Straße von Hormus, die für den weltweiten Ölhandel entscheidend ist. Der Iran hatte zunächst seine Blockade aufgegeben, dann haben die USA den Wasserweg für Schiffe mit Ziel Iran gesperrt. Pakistan bemüht sich weiter, beide Seiten an einen Tisch zu kriegen. Das Land hatte die Waffenruhe im Krieg am Golf mitvermittelt. Die gilt seit fast 2 Wochen und läuft allerdings planmäßig morgen aus. Die Zeit für Verhandlungen drängt also.
Unter anderem wegen des Irankriegs erhebt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schwere Vorwürfe gegen die USA. Ein Jahr nach dem Amtsantritt von Präsident Trump sieht Amnesty die Alarmstufe rot erreicht. Im neuen Jahresbericht wirft die Organisation Trump einen systematischen Angriff auf die Menschenrechte vor. Die Generalsekretärin für Deutschland, Julia Duchow, sagte dazu im SWR:
Sie wirkt wie ein Brandbeschleuniger in dieser Menschenrechtskrise, weil die Regierung die UN-Charta ignoriert, einen völkerrechtswidrigen Angriff auf Iran hat, auf Venezuela durchgeführt hat. Und gleichzeitig führt die Trump-Regierung im eigenen Land ja durch die Einwanderungsbehörde ICE einen Terror in der eigenen Bevölkerung durch. Plus Medien werden eingeschränkt, die Zivilgesellschaft wird eingeschränkt, Gerichte werden ignoriert und bedroht. Und das führt dazu, dass das Recht des Stärkeren gilt und die Macht nicht begrenzt wird.
Julia Duchow von Amnesty International Deutschland. Um die Auswirkungen des Irankrieges für uns hier abzufedern, Stichwort höhere Energiepreise, hat die Bundesregierung ein umfassendes Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Darin enthalten die sogenannte Entlastungsprämie. Sie erlaubt Unternehmen, ihren Mitarbeitern eine einmalige Prämie von 1.000 Euro auszuzahlen. Bislang war sie nur für 2026 angedacht. Nun soll sie länger gelten. SWR Berlin-Korrespondentin Nicole Markwald.
Unternehmen können bei der Auszahlung der Prämie flexibel sein. Sie zu einem späteren Zeitpunkt auszahlen, den Betrag aufteilen oder auch ganz darauf verzichten. Viele Unternehmen halten sich wegen der wirtschaftlichen Lage bislang zurück. Aber wenn sich der Zeitraum für die Auszahlung verlängert, steigt womöglich die Zahl der Firmen, die sich beteiligen. Bundeskanzler Merz hatte schon vergangene Woche gesagt, das Angebot solle für das Jahr 2026 und auch für das Jahr 2027 gelten. Morgen soll darüber im Bundestag abgestimmt werden.
Der Irankrieg und die steigenden Energiepreise könnten dem Petersberger Klimadialog in diesem Jahr kräftigen Rückenwind geben. Heute beginnt das internationale Treffen von Klimapolitikern in Berlin. Bundesumweltminister Carsten Schneider geht davon aus, dass erneuerbare Energien das große Thema sein werden. Im ARD-Morgen-Magazin sagte der SPD-Politiker:
Nochmal wird ja jedem jetzt deutlich, wie stark die Abhängigkeit von fossilen Energien in unseren Wirtschaften und in unserer Freiheit bedrängt und auch beschränkt. Und deswegen ist der ganz klare Weg Richtung Erneuerbare ein zentraler Punkt. Es wurde schon mal die Verdreifachung beschlossen. Wir setzen sie jetzt um. Ich möchte, dass wir auch die Elektrifizierung beschließen und damit auch letztendlich diesen Megatrend auch nochmal zum Durchbruch helfen.
Am Petersberger Klimadialog auf Einladung der Bundesregierung nehmen Ministerinnen und Minister aus mehr als 40 Ländern teil. Er dient als Vorbereitung auf die Weltklimakonferenz im November in der Türkei. Viel wurde darüber diskutiert, ob es etwas mit dem Klimawandel zu tun hat, dass ein Buckelwal in der Ostsee gestrandet ist, wo er eigentlich nicht hingehört. Heute geht's weiter mit der Rettungsaktion. Ein Blick auf den Wasserstand für heute und morgen zeigt, er sinkt weiter. Damit verschlechtert sich die Situation für den Wal. Von der Insel Pöhl berichtet Julian Wagner-Stein.
Sein von der Zinksalbe weißer Rücken ist zu erkennen und zwischendurch auch die weiße Unterseite seiner Brustflossen. So niedrig ist der Wasserstand mittlerweile. Im Rettungsteam rund um die Walrettung vor Pöhl werden hingegen Unruhen laut. Pressesprecherin Christiane Freifrau von Gregory hat am Morgen ihren sofortigen Rücktritt aus dem Team bekannt gegeben. Sie sprach unter anderem von internen Differenzen, die sie aber nicht konkret benannte. Die aktuellen Entwicklungen vor Ort würden aus ihrer Sicht nicht mehr den Grundwerten und Standards entsprechen, für die sie und das Team standen, hieß es weiter. Übereinstimmenden Berichten zufolge hat auch Dr. Jenna Wallace, die aus Hawaii eingereiste Tierärztin, das Rettungsteam verlassen.
Fokus Südwest.
Der tödliche Rennunfall auf dem Nürburgring am Wochenende gibt weiter Rätsel auf. Die Rennleitung geht inzwischen davon aus, dass die Ölspur, die zu dem Massencrash führte, von einem unmittelbar vorausfahrenden Auto stammte. SWR-Reporter Christian Giese-Kessler, was spricht aus Sicht der Rennleitung für diese Theorie?
Ja, vor allem die Tatsache, dass der Unfall in der dritten Runde des Rennens passiert ist. Das heißt, das komplette Teilnehmerfeld ist zweimal über diese Stelle gefahren, ohne dass jemand weggerutscht ist. Und in der dritten Runde dann 7 Autos direkt hintereinander. Das zeigt nach Angaben eines Sprechers des 24-Stunden-Rennens eindeutig, dass das Öl erst ganz kurz vorher auf die Strecke gekommen ist. Ausgeschlossen sei laut Rennleitung, dass die Ölspur schon vor dem Start auf der Strecke war. Streckenwarte würden während der Aufstellung die komplette Strecke mehrfach abfahren und genau nach solchen Ölspuren oder Fahrzeugteilen oder anderen Gefahrenquellen suchen.
Die Vasenboje, das ist ein Schutzraum für Frauen und Mädchen beim Stuttgarter Frühlingsfest. Wenn die zum Beispiel ihre Gruppe verloren haben, sich ausruhen müssen, zu viel getrunken haben oder belästigt worden sind, dann können sie dorthin kommen. Dieses Projekt stand allerdings bei den Haushaltskürzungen der Stadt Ende letzten Jahres auf dem Prüfstand. Deshalb öffnet die Vasenboje jetzt täglich etwas später, weil ohnehin vor allem am Abend Hilfe gebraucht wird, erzählt Franziska Hasefleig von der Stadtverwaltung. Und die Mitarbeiter wollen auch präsenter sein.
Es sind mehr auf dem Festgelände unterwegs. Das heißt, wir zeigen mehr Präsenz. Das macht das Angebot deutlich niedrigschwelliger auch. Wir haben häufig die Rückmeldung bekommen, das Festgelände ist so groß. Wie kriegt man das irgendwie hin, dass wenn man weiter hinten ist, irgendwie zur Vasenboje kommt? Hier wollen wir sozusagen ein bisschen eine Brücke schlagen und erproben das jetzt.
Franziska Hasefleig von der Stadtverwaltung Stuttgart zum Projekt Vasenboje auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Die Burg Rheinfels bei St. Goar ist ein Prunkstück im Mittelrheintal und soll für die Bundesgartenschau 2029 kräftig aufgehübscht werden. Daher zahlt das Land Rheinland-Pfalz jetzt nochmal rund 840.000 Euro für die laufende Sanierung. Insgesamt gehen damit etwa 1,7 Millionen Euro aus der Denkmalförderung des Landes nach St. Goar. SWR-Reporter Bruno Nonninger berichtet.
Die Burg Rheinfels sei eine der bedeutendsten Burgen im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal und wichtig für Rheinland-Pfalz und die Buga 29, so das Ministerium. Außerdem sei sie Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Die bisherigen Sanierungsarbeiten seien bereits gut vorangekommen, so St. Goars Bürgermeister Falco Hönisch. Auch wurde von der Burg mit EU-Förderung ein barrierefreies 3D-Modell entwickelt. Hönisch sagte, er sei zuversichtlich, dass die Sanierungsarbeiten bis zum Beginn der Bundesgartenschau fertig seien. Für die Restaurierung der Burg kommen laut Ministerium weitere 5 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln hinzu.
Wer in diesen Tagen auf den Landstraßen im Südwesten unterwegs ist, wird die ersten Erdbeerverkaufsbuden entdeckt haben. Die Saison geht los, die ersten einheimischen Früchte aus dem Folientunnel sind reif. Das halbe Kilo kostet zwischen 5,50 Euro und 6,50 Euro. Ellen Zirke hat auf ihren Obsthof in Herxheim bei Landau schon am Wochenende die ersten reifen Früchtchen vom Feld geholt und freut sich.
Weil wenn die Leute zu dir ans Erdbeerbütchen kommen, die sind gut drauf, die lachen, die freuen sich. Ach, Erdbeeren, ich habe den ganzen Winter darauf gewartet. Es ist auch die erste Frucht, die bei uns reift und die läutet für viele Menschen auch so ein bisschen den Frühling und den Sommer ein.
Jetzt am Anfang sind es nur ein paar Kisten, aber so ab Mitte Mai erntet Ellen circa bis zu 7,5 Tonnen pro Tag.
Und dann war da noch
das Geburtstagskind Queen Elizabeth II. Von Großbritannien. Sie wäre heute 100 Jahre alt geworden. Obwohl ihr Geburtstag am 21. April war, feierte sie ihn offiziell meist im Juni. Der Grund ist simpel. Der April ist im Vereinigten Königreich oft kalt und regnerisch. Im Juni gibt es viel bessere Chancen auf gutes Wetter für eine große Militärparade mit Publikum. Ihr wichtigstes Accessoire bei öffentlichen Auftritten war ihre Handtasche. Sie nutzte sie als geheimes Kommunikationsmittel. Wenn sie sie von einem Arm auf den anderen wechselte, war das ein Zeichen für ihr Personal, bitte das Gespräch beenden. Und wenn ihr eine Rede zu lang wurde, soll sie des Öfteren angemerkt haben, kommen wir doch bitte zum wichtigen Teil. Sie saß 70 Jahre lang auf dem britischen Thron, so lange wie kein Monarch vor ihr. Als er einmal gefragt wurde, ob ihr Leben als Queen nicht sehr aufregend sei, antwortete sie trocken und mit typisch britischem Understatement, ja, es hat so seine Momente.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.